Freies Radio Wüste Welle 96,6. Wir sind live hier im Kino Arsenal anlässlich der Peru-Filmtage 2010. Bei mir steht Alba Forminaya, die Organisatorin der Peru-Filmtage, die sich jetzt mit Worten an das Publikum hier in der Kneipe richtet, das den Film jetzt gesehen hat, aber auch natürlich an die Menschen im Radio. Alba, was möchtest du noch sagen?
Ich wollte mich nochmal bei den im Namen des Partnerschaftsvereins Tübingen Villa El Salvador und der Peru-Filmtage sehr herzlich bedanken bei der Wüstenwelle, beim Radio Wüstenwelle, die jetzt live diese Abschlussveranstaltung senden. Und ich bedanke mich insbesondere für Matthias Xander, Matzel und sein Team und gebe auch gleich das Wort weiter an Karen Diehl, die dieses Gespräch moderieren wird. Vielen Dank.
Ja, Sie hörten gerade Alba Forminaya, die Leiterin dieser Filmtage, die hier in Tübingen stattfinden, mit einer großen Unterstützung finanzieller Art seitens der Stadt Tübingen, wo wir ganz herzlich danken wollen. Das DAI hat natürlich auch wieder einen Film gefördert und wir haben viele Kooperationspartner, die wir hier alle nicht einzeln durchgehen wollen, weil ich habe jetzt neben mir schon einen der beiden Regisseure, der zweite findet auch gerade seinen Weg hier an das Pult. Das sind Daniel Weiß und Christian Hart. Die werden jetzt kurz Hallo sagen, dann werden wir nochmal Musik spielen und dann werden sie uns sagen, wie sie nach Via El Salvador gekommen sind. Sagt einfach mal Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass noch so viele da sind. Danke auch und guten Abend an die Hörer. Wir haben gerade unseren Film gezeigt und sind sehr zufrieden mit dem mit der Resonanz oder mit dem Kommen so vieler Menschen.
Ja, auch herzlich willkommen da, die liebe Radiohörer. Ich finde es total toll auch, dass da viele Menschen auch gelacht haben während unserem Film bei manchen Stellen. Das fand ich total cool. Das haben wir in Peru nämlich nicht so. Ja, erzählen wir nachher mehr.
Also dann nochmal kurz Musik aus Peru. Cariñito heißt diese Nummer und sie kommt von Los Hijos del Sol.
So, hallo, wieder zurück hier im Gespräch. Ich habe jetzt direkt neben mir einen der beiden Regisseure von dem Film En Búsqueda über die Stadt Via El Salvador, den Daniel. Und der erzählt jetzt einfach mal, wie das Ganze angefangen hat.
Ja, also zunächst mal, wie wir nach Peru gekommen sind. Bei mir war es so, für mich stand fest, irgendwann im Ende 2008, dass ich Zivildienst machen musste. Und ich habe mir dann nach und nach überlegt, dass es für mich toll wäre, ins Ausland zu gehen. Und habe mir dann alle möglichen Infos gesucht und so weiter. Hatte dann auch schon eine Bewerbung für was anderes und habe dann irgendwann erfahren, dass es auch noch einen Platz gibt für die Schule Fe Alegría, um nach Via Salvador zu gehen. Der Christian, bei dem war es schon ein bisschen früher klar. Und dann, dass es noch einen zweiten Platz gab, wurde dann erst ein bisschen später klar. Und dann habe ich nicht lang gewartet. Ich hatte auch nicht lange Zeit zu warten, sondern habe mich dann relativ schnell entschieden. Und dann ging es los. Irgendwie im August 2009 sind wir rübergeflogen, waren ein Jahr dort, haben an der Schule mitgearbeitet und damit unseren Zivildienst ersetzt.
Christian, möchtest du vielleicht noch etwas sagen, wie du dazu gekommen
bist? Ja, da wurde auch schon viel gesagt. Also es waren ja auch schon Freiwillige vor uns dort, aber bisher waren das nur Mädchen. Und das zu organisieren als Freiwilligendienst oder als Zivildienstersatz, das war erstmal noch eine Hürde für sich. Aber wir haben zum Glück einen Kooperationspartner gefunden, das Welthaus Bielefeld in Bielefeld. Die sind total professionell, was weltwärts, also es war ein weltwärts Freiwilligenjahr. Die sind da total spezialisiert auf Freiwilligenarbeit und die haben uns unterstützt. Und das Projekt läuft jetzt auch über das Welthaus Bielefeld. Genau, und ich hatte eben am Anfang im Dezember 2008 habe ich mal für die Partnerschaft das Adventskonzert organisiert im Unand-Gymnasium. Und so kam ich zu dieser, ja, zu dem Thema Via El Salvador, Peru, zu der Partnerschaft. Und mich hat es sehr interessiert und ja, da ich auch ein Jahr weg wollte nach dem Abi, hat sich das dann, ja, habe ich das versucht, ein bisschen so in die Wege zu leiten und war erstmal von einem Platz die Rede, aber umso cooler, dass es jetzt zwei waren, weil wir haben echt super gut hier zusammen. Es war, also man muss sich schon so vorstellen, dass es dann auch nicht so einfach ist, in Peru einfach mal so alleine anzukommen.
Ja, genau. Und wunderbar, dass es zwei Plätze gegeben hat. Und das ist auch sehr schön für die Peru-Filmtage, dass die Filmtage mit einem Film von zwei Regisseuren angefangen haben und in einem anderen Film von zwei Regisseuren aufhören. Und leider konnten wir bei der Eröffnung nicht fragen, wie das genau funktioniert, wenn man zwei Regisseure hat. Regisseure haben ja oft den Ruf, sehr cholerisch zu sein, und ich bin der König auf dem Set und keine anderen Götter neben mir. Wir würden gerne wissen, wie das ist, aber vielleicht können sich die Zuschauer, deswegen sind wir hier im Arsenal, im Café, mit ganz vielen Zuschauern, die sehr interessiert an unseren Lippen hängen, aber wir würden auch gerne Fragen aus dem Zuschauerraum in die Sendung einfließen lassen. Sie können sich ja schon mal überlegen, was Sie interessiert, und wenn die beiden gesagt haben, wie sie denn genau zusammengearbeitet haben, dann können wir auch Fragen von Ihnen annehmen.
Ja, wie wir zusammengearbeitet haben, ist, ich weiß gar nicht, im Moment für mich eine relativ schwierige Frage. Wir haben also irgendwann im Januar zum allerersten Mal, glaube ich, so konkret die Idee irgendwie entwickelt, einen Film irgendwie zu machen, einen Dokumentarfilm mit den Schülern, und sind dann nach und nach ja weitergekommen, haben eben erstmal auch Schüler dafür angeworben, irgendwie wer, also rumgefragt, wer Interesse hat, da was zu machen. Und dann haben wir nicht nur zwischen uns beiden den Film gemacht, sondern vor allem auch mit den Jugendlichen. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch am Anfang vor allem Fragen an die Jugendlichen gestellt, irgendwie, wie sieht für euch die perfekte Stadt aus? Oder was wollt ihr in eurem Leben erreichen? Solche Fragen, ich meine, klar, das hatten wir uns vorher schon überlegt, dass wir das machen. Da hat, denke ich mal, jeder von uns irgendwie was eingebracht, und Christian hat ja mit Filmen auch schon viel Erfahrung. Ich etwas, oder deutlich weniger, aber auch ein bisschen. Und das für uns beide war es aber was Neues, weil wir hier mit Schülern gearbeitet haben, die aus Peru kommen, die nicht unsere Muttersprache sprechen und die auch einen anderen kulturellen Hintergrund haben, und das war für uns beide was komplett Neues.
Vielleicht sagst du gerade das, wie du vorher schon im Film gearbeitet hast.
Ach so. Ja, ich mache schon seit ein paar Jahren so mit Freunden, und sind jetzt, glaube ich, niemand mehr da, aber waren da mit Freunden Filme, habe dann am LTT, im Landestheater hier, bei der Filmgruppe Stage on Screen Filme gemacht. Also wir haben vom Abendspielplan Stücke uns genommen mit Jugendlichen und daraus einen Film gestaltet mit eigenen Assoziationen. Ja, und da mache ich schon länger ein bisschen, habe ich schon da ein bisschen Erfahrung im Filme machen. Ist auch irgendwo mein Weg. Ja, was noch zu sagen ist zu unserem Film. Wir hatten, glaube ich, immer so zwei Ideen. Das Treffen mit den Martinsitos und dass diese beiden Generationen sich eben treffen, die Jugendlichen befragen, die Älteren über die Gründung von Via Salvador. Ich muss dazu sagen, dass da auch die Eltern von Daniel ein bisschen dran schuld sind, die uns dann ein bisschen gelenkt haben, dass es ja echt total toll wäre, weil man muss auch sagen, die Generation der Martinsitos, die stirbt ja jetzt auch aus. Also das klingt jetzt irgendwie makaber, aber ja. Und dass wir doch das noch irgendwie festhalten könnten und so. Das war die eine Idee, dass man da über die Geschichte was macht. Und ich hatte irgendwie mich hat diese Tänze in Peru, die haben mich sehr interessiert, und wie die Jugendlichen da auch irgendwie erwachsen werden. Man hat vielleicht gesehen, wie die sich geschminkt haben, wie die einfach, wie aus den kleinen Mädchen dann richtige, für mich kam es dann vor, wie richtige Frauen wurden in den Tänzen. Aber das fand ich ein total spannendes Thema, und das irgendwie zusammenzubringen, das war dann irgendwie die Lösung. Ja. Hat dann geklappt, mehr oder weniger, ja.
Okay, und habt ihr einen richtigen Drehplan entworfen oder habt ihr euch an dieses Projekt angeschlossen, dass die Schülerinnen und Schüler dort ja schon gemacht, dieses Oral History könnte man ja sagen, die Interviews, die da machen, und ihr habt ja das gefilmt. Wie seid ihr da planmäßig vorgegangen?
Also so ein richtiges Drehbuch, wie man sich das vielleicht vorstellt, hatten wir eigentlich die ganze Zeit über nicht wirklich, auch wenn die Schule oder beziehungsweise auch unser Mentor das von Anfang an irgendwie so sich vorgestellt haben, dass man das irgendwie so macht mit so einem erstmal schreiben wir es ganz genau auf, was wir überhaupt machen wollen. Das haben wir dann nicht gemacht. Wir wussten ja am Anfang auch noch gar nicht so genau, was sich da entwickelt. Das war dann irgendwie auf jeden Fall ein Prozess. Was wir nach und nach gemacht haben, war so kleine Kärtchen geschrieben. Wir haben kleine Kärtchen geschrieben, die einfach so die verschiedenen Bestandteile vom Film gezeigt haben, die wir entweder schon hatten oder die wir noch machen wollten. Und die haben wir dann immer mal wieder so geordnet und sortiert und irgendwie in Zusammenhang gebracht. Und da haben wir dann immer so virtuell oder im Kopf ein bisschen das alles hin und her gedreht und letztendlich einfach Ideen gesammelt. Und im Schnitt haben wir dann dieses riesige Material, was wir hatten, eben in Zusammenhang gebracht, in der Reihenfolge.
Okay. Hätten wir denn eine Frage aus dem Publikum jetzt schon einmal? Nein? Ich gebe mal hier gleich an die Dame vorne.
Es ist eigentlich keine echte Frage, weil ich schon mal gehört habe in der Schule, da habt ihr erzählt, wie die Schulleitung erst die besten Schüler aussuchen wollten. Und das wäre eigentlich schön, ihr würdet das hier auch nochmal erzählen. Das fand ich ganz besonders gelungen.
Genau, dann sage ich was dazu. Die Schule oder die Schule hat sich das so vorgestellt, dass wir zu den Mentoren gehen, also der fünften Klasse, der Quinto de Secundaria, das ist die fünfte Klasse der Sekundarstufe, und mit den Mentoren reden, damit diese dann wiederum die 10 besten Schüler oder die besten Schüler aus den Klassenräumen rausziehen, und damit können wir dann, mit diesen Leuten können wir dann das Projekt machen. Da hatten wir was dagegen, wir hatten das auch noch nicht so, wir kannten das System nicht so, und auch aus Deutschland war uns das etwas, ja, ungewohnt, und wir sind dann einfach mal ein bisschen naiv da durch alle Klassen durch und haben vor allem Werbung gemacht, und uns wurde halt dann gesagt, ja, macht es nur ruhig so, aber dann müsst ihr damit rechnen, dass nachher richtig viele Leute kommen, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Leute den Film machen wollen, sondern es geht vielleicht auch darum, dass die Leute irgendwie was von uns lernen wollen, also wir beide hier, ja, als Gringos, und man muss ja dazu auch sagen, unsere Gruppe hatte ja auch 18 Mädchen oder 15 Mädchen und irgendwie 2-3 Jungs, also spricht ja auch für sich. Aber wir haben es trotzdem so gemacht und wir hatten dann eine Gruppe von 20 Jugendlichen am Anfang, und das hat sich dann so ein bisschen nach ein paar Wochen eingependelt auf 15 Jugendliche, und die waren dann auch interessiert. Das hat zwar gedauert, bis wir sie so richtig im Gang hatten, bis richtig alle mitgearbeitet haben, aber nach dem ersten Ausflug zu den Martinsitos, zu den älteren Menschen, waren dann eigentlich dann alle interessiert auch an dem Projekt. Genau, und da, ich weiß nicht, die Schule hat halt eigentlich gedacht, wir sollten die Besten rausziehen, und ich denke, so haben wir auch ein paar ein paar Leute auch dabei, die nicht so repräsentant sind. Also eben gerade auch der Junge, über den wir wissen, dass er eigentlich in der Schule nicht so gut ist, aber der jetzt auch zu Wort kam, was ich genauso wichtig finde, wie eben auch die Schülerin, die eben auch den Anfangssatz gesagt hat, und die kennen wir auch beide aus der Deutsch-AG, die wir dort geleitet haben, die ist eben eine sehr gute Schülerin. Und so haben wir eine ganz gute Mischung auch aus Leuten, die Sport machen, die tanzen, die andere Sachen machen.
Daniel, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, ich denke, für uns war der Gedanke einfach, dass es nicht unbedingt interessant ist, wenn wir lauter Musterschüler jetzt da haben, sondern dass für unser Projekt es eigentlich nicht drauf ankommt, wer da die besten Noten hat. Das Schulsystem dort, wie an vielen Orten, ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass die besten Noten auch bei denjenigen sind, die jetzt am besten für so ein Filmprojekt geeignet sind, sondern für uns war einfach nur wichtig, wer hat Interesse, wer hat Motivation, was zu arbeiten. Und letztendlich die Leute, die dann gekommen sind, waren auch teilweise gute Schüler oder sehr gute Schüler. Und das war uns dann auch egal. Manche waren auch von der Sorte, wo die Lehrer dann gesagt haben, ja, mit dem könnt ihr gar nichts anfangen. Und dann hat es teilweise trotzdem gut geklappt. Also
ihr habt es ein bisschen ausgeglichen, genau, würde man sagen. Ja. Ja? Wir hatten hier noch eine zweite Frage.
Mich würde inhaltlich interessieren, was aus diesem Industriepark geworden ist oder was aus diesem Industriepark wird und ob zum Beispiel so ein Film, den ihr gemacht habt, dazu beitragen kann, indem er gezeigt wird. Noch eine kleine Frage nebenbei, wird er gezeigt und wie wird er gezeigt in El Salvador? Wie kann er dazu beitragen, zum Beispiel dieses Projekt zu verwirklichen und nicht kommerziell oder über dieses Einkaufszentrum einfach so verdrängt zu werden?
Also jetzt gab es ja vor kurzem Bürgermeisterwahlen in El Salvador. Wir wissen jetzt im Moment auch nicht genau, wie es jetzt bei diesem Geschäftskomplex weitergeht. Der bisherige Bürgermeister ist abgewählt. Aber ich vermute mal, dass es trotzdem so kommt, wie es schon sich andeutet, also dass da ein neuer Supermarkt gebaut wird. Unser Film wurde in Peru, in der Zeit, als wir noch dort waren, einmal gezeigt in der Schule Fe Alegria. Da waren vielleicht so viele Leute hier dort wie heute hier oder so ungefähr. Also wir haben mit unserem Film jetzt da keine riesige Medienwirkung oder sowas entfacht. Aber die Leute, die das gesehen haben und die das Thema kannten, die haben auf jeden Fall was damit anfangen können. Und ja, ich denke, insgesamt kann man natürlich damit mit Öffentlichkeitsarbeit schon noch was bewegen in El Salvador. Da läuft halt auch viel über das Internet, über das dortige Radio, über das Fernsehen. Und da gibt es natürlich auch, da gab es auch Protest natürlich, wie man ja gesehen hat, gegen diese Pläne. Und insofern, die Leute lassen sich da auf jeden Fall mobilisieren, ja.
Also ich fand super interessant, dass der seinen meisten Umsatz über das Internet macht, der Kühlschrank- und Gefriergerätehersteller, der da ja zu Wort kam.
Vielleicht. Ja, wir haben da auch, in dem Moment hat dann auch unsere Begleitlehrerin, die Margot, die war nämlich noch als Lehrerin dabei, die hat dann gefragt, ja, stellt euch mal vor, Christian und Daniel hätten jetzt schon eine Firma, weil der war ja 20 Jahre alt, dieser Unternehmer. Und stellt euch mal vor, jemand von in dem Alter hätte schon eine Firma, oder stellt euch vor, ihr hättet schon eine Firma in 3-4 Jahren. Und ich glaube, einige Jugendliche waren schon beeindruckt von dem, von diesem Osko, heißt der Mann, der diese Firma mit den Gefrierkühlschränken hatte, dass er schon so früh so eine Firma hatte. Und ich denke, die Leute, die mitgemacht haben in unserem Film, ich denke, die haben schon sehr viel gelernt. Die haben schon sehr viel die Augen geöffnet für diese Problematik. Mit dem Supermarkt, der dort gebaut wird. Ja, man muss dazu sagen, Villa Salvador ist, glaube ich, einer der wenigen Distrikte, die noch keinen einzigen Supermarkt haben in der Stadt selber. Die meisten Distrikte haben, da sehe ich jetzt gerade die peruanischen Gesichter rollen. Nein, aber also Villa Salvador hat keinen einzigen Supermarkt in der Stadt selber. Am Rand gibt es einen, aber ja, und andere Viertel haben 3-4 Supermärkte. Es gibt auch Supermärkte für reichere und Supermärkte für weniger reichere Menschen. Das ist ein bisschen gestaffelt. Also einfach die Produkte sind teilweise teurer und teilweise billiger. Aber spricht ja auch für Villa Salvador, oder ich weiß es nicht, aber Villa Salvador kommt mit den Märkten aus, also mit den öffentlichen Märkten, wo Privatpersonen verkaufen.
Jetzt geht's weiter mit welcher Frage? Ich weiß auch nicht genau.
Wie war denn euer Leben so? Der Alltag, würde ich eigentlich gerne mal wissen, weil es ist ja fern der Heimat.
Also gewohnt haben wir jeweils das erste halbe Jahr in einer Familie und das zweite halbe Jahr in einer anderen Familie. Das zweite halbe Jahr bei einer Lehrerin zu Hause. Und unser Alltag war so, dass wir dort gelebt haben mit der Familie, auch gegessen haben. Jeder von uns hatte dort mal also sein Zimmer. Und wir hatten in der Regel unter der Woche vormittags Schule, unsere Arbeit in der Schule, nachmittags teilweise auch, sodass wir also teilweise auch ziemlich beschäftigt waren, schon allein in der Schule. Und ansonsten in der Freizeit am Wochenende sind wir öfter mal nach Lima gegangen mit anderen Freiwilligen, die wir erkannten. Ja, einer ist auch heute da. Und wenn wir dann noch ein paar Tage länger hatten, sind wir auch gern mal gereist, weil in Peru gibt es einfach sehr viel zu sehen. Und ja, wir waren immer sehr neugierig und wollten alles kennenlernen, auf jeden Fall.
Im ersten halben Jahr haben wir sehr viel noch kennengelernt. Wir haben uns in verschiedenen Unterrichten ja, eingeklinkt und ein bisschen mitgemacht, ein bisschen geholfen. Bei Mathe zum Beispiel kann man dann Mathe da irgendwie mal ein paar Tests korrigieren. Oder in Kunst haben wir eine Einheit zur Fluchtpunktperspektive gemacht. Oder in Deutsch, im Kommunikationsunterricht, Deutsch vielleicht schon, im Kommunikationsunterricht haben wir mal ein bisschen deutsche Literatur besprochen. Genau, so hatten wir ein bisschen kleinere Jobs, die einfach mal zwischendurch waren. Das war jetzt nichts Geplantes und nichts Kontinuierliches. Und im Sommer, die Sommerferien in Peru sind ja im Januar, Februar, März. Und da gab es dann eine Deutsch-AG, die wir angefangen haben, für die Schüler, die im Sommer nicht weggehen und dann oder im Sommer Zeit haben. Und da kann man dann so einen Sommerkurs belegen und da haben wir Deutsch angeboten. Was wir dann weitergeführt haben im März, das war auch eine Aktivität von uns. Und noch eine Freizeit wolltest du noch mehr wissen?
Ja, also Nachtleben zum Beispiel. Nachtleben. Kann man ausgehen? Also super, interessiert ja. Mich sehr.
Ja, wir haben ein tolles Nachtleben. Wir haben viele Menschen kennengelernt, auch Peruaner, Peruanerinnen. Ja, und wir haben da auch, ja, das ist einfach auch toll gewesen. Mit den Freiwilligen hatten wir echt eine tolle Freundschaften. Der Moritz ist auch da. Das ist ein Regenwald. Ja, da konnten wir echt, also das war echt toll, auch mit den Leuten. Der Richard, der in unserem Film mitgewirkt hat, war auch immer mit uns dabei und wir haben alle möglichen Sachen gemacht. In Lima gibt es auch, also darf man jetzt nicht so sehen, dass da jetzt überhaupt gar kein kulturelles Leben gibt. Da gibt es genauso Kunst und Musik und kommen Künstler, Discos, kommen Musiker, wir waren auf Konzerten und ja.
Okay, ich werde jetzt mal den Spieß umdrehen und das Publikum fragen, waren Sie denn mal in Lateinamerika?
Nein, wir selber waren nicht in Lateinamerika, aber zufällig, unsere Tochter war dieses Jahr vorher freiwillig in El Salvador, also von daher, ja.
Und was hat Ihre Tochter da erzählt?
Ja, die war total begeistert, wird auch wieder sicher nach El Salvador irgendwann, sobald sie Geld hat, mal wieder rübergehen. Hat auch Kontakte immer noch zu El Salvador, persönliche Kontakte, schreibt, mailt, also sie war total begeistert.
Vielen Dank, das frage ich einfach mal hier weiter. Waren Sie denn mal in Lateinamerika?
Nein, ich war noch nie in Lateinamerika.
Wo würden Sie denn hingehen, wenn Sie das Geld und die Zeit hätten.
Also nach dem heutigen Abend, ganz klar, nach Villa El Salvador. Das würde ich mir gerne anschauen.
Was haben Sie denn über den Film gedacht?
Also ich muss ein Kompliment abgeben. Der Film ist sehr beeindruckend, auch wie er gemacht ist und die Inhalte natürlich. Und hat mich auch sehr berührt zum Teil, muss ich sagen. Ich wünsche dem Film, dass er wirklich auch öfters gesehen wird und auch öfters gezeigt wird. Und ich würde es mir auch wünschen, dass er in Villa El Salvador auch öfters gezeigt wird. Vielleicht ist das Medium Internet dazu ein guter Weg, denke ich mal. Ja.
Okay, gibt es denn jemanden im Publikum, der in Villa El Salvador oder im weiteren Umkreis oder einfach in Lateinamerika war? Niemand. Ah, der andere aus dem Amazonas, euer Bekannter. Dann wollen wir doch mal sehen, wo warst du denn?
Ja, ich war im Regenwald in Peru, in Pucallpa. Und war aber auch ein paar Mal in Lima und habe so die beiden auch ein bisschen besser kennengelernt.
Und junge Narben neben dir?
Ja, ich habe ein Freiwilligenjahr in Bolivien gemacht und war da in einem kleinen Dörfchen und habe auch in der Schule gearbeitet. Und ich bin eigentlich eher zufällig über die Peru-Filmtage auf diesen Film heute gestoßen und bin jetzt sehr froh, dass ich gekommen bin, weil es sehr interessant war und auch sehr spannend, so zu vergleichen, wie es bei mir war und wie es halt in Villa El Salvador war.
Was hat euch beide denn am meisten beeindruckt oder was war für euch am interessantesten aus diesem Jahr in Lateinamerika? Dann gehen wir wieder zurück zu unseren beiden Regisseuren.
Ja, für mich war wahrscheinlich am beeindruckendsten die peruanische Mentalität. Einfach dieses lockere Leben, sich einfach keine Sorgen machen um das, was eigentlich morgen ist. Und einfach so auch in gewisser Weise, also nicht auf negative Art und Weise, aber auf eine positive Art und Weise in den Tag hineinleben und einfach mal zu schauen, was so kommt. Und sich einfach mal das Ganze auf sich zukommen zu lassen. Und dann auch, was natürlich noch dazu kommt, ist diese sehr relaxte Lebensweise im Sinne von, dass halt auch mal unglücklich kommt. Es ist ja positiv gemeint. Ja, genau, es sind eben sehr positive Menschen und es ist ein sehr positives Umfeld, in das wir dort auch aufgenommen wurden. Dadurch kriegt man auch ziemlich leicht Kontakt und es war ziemlich beeindruckend, finde ich.
Ja, das war genau das, was ich auch sagen wollte. Die Mentalität, die einfach die Dinge einfach angehen, einfach machen und sich nicht so einen großen Kopf drum machen. Und das Zweite, was mich total beeindruckt hat, war die Landschaft. Also ich habe in einem landschaftlich sehr schönen Streifen von Bolivien gelebt und das hat mich ziemlich beeindruckt.
Okay, ich mache mich auf den Weg zu den beiden wir haben eine Rückfrage. Wo in Bolivien genau?
In der Nähe von Sucre, also von der Hauptstadt.
Mhm. So, die beiden Regisseure, Christian und Daniel, was hat euch denn am meisten beeindruckt an Peru?
Die Natur, die Landschaft auf jeden Fall, aber auch die Menschen und diese Kulturen, diese Vielfalt von Kulturen. Die bestimmt, wie der Moritz gesagt hat, muss ich ganz klar teilen, die Leute sind dort sehr, ja, wo wir Deutschen vielleicht frio, also kalt genannt werden, sind die Leute dort sehr warm und warmherzig. Manchmal vielleicht ein bisschen oberflächlich oder kommt für einen oberflächlich rüber, aber es ist total, man ist total aufgenommen worden und es war für uns ja nie schwer, da irgendwie auch Freunde zu finden oder irgendwie, also es war im Gegenteil, wir mussten sogar ein bisschen schauen, dass wir nicht sehr viele Freunde bekommen habe, Freundinnen und Freundinnen. ja, aber nee, also die Menschen...
Die Freundinnen verschluckt er immer dann so.
Ja, doch, also diese Art, wie die Menschen dort leben, das war toll. Und für uns war natürlich das Leben auch sehr schön. Wir hatten ja als Freiwillige, hatten wir natürlich unseren Rahmen, wo wir gearbeitet haben, aber hatten auch viel Freiraum und wir hatten keinen Zwang, wie vielleicht in einem anderen Job hier in Deutschland. Also, ja.
Und für dich, Daniel?
Ja, ich würde vielleicht noch zwei Punkte, die für mich besonders wichtig waren, rausgreifen. Es gibt natürlich noch viel mehr, die Christian jetzt teilweise schon genannt hat. Das eine ist, mich hat sehr beeindruckt, was die Menschen dort erreichen durch ihre konkrete Arbeit. Also jetzt, wenn wir speziell von Villa El Salvador reden, was sie da schon erreicht haben und wie sie auch im Alltag immer wirklich hart kämpfen und dabei aber auch dann von Zeit zu Zeit Erfolge sehen. Und das andere ist, wie wir dort aufgenommen wurden, du hast es gerade schon erwähnt, also das hat mich auch sehr beeindruckt, diese Gastfreundschaft, diese Offenheit, diese Warmherzigkeit, dass wir uns nie irgendwie Sorgen machen mussten, eigentlich egal, wo wir hingekommen sind, wir mussten nur erzählen, was wir ungefähr machen, dass wir gerade ein Jahr in Peru sind, dass wir irgendwie also so eine soziale Arbeit machen, dass wir aus Deutschland sind und schon wurden wir überall total herzlich aufgenommen. Und wenn ich mir überlege, wie teilweise hier Ausländer in Deutschland aufgenommen werden, dann sehe ich da ziemlich große Unterschiede und das hat mich in Peru einfach ja, sehr gefreut und beeindruckt, wie das dort eben läuft.
Ja, am Anfang des Films gab es ja diese Szene, wo ihr im Kreis steht mit Peruanern und so ein Wollknäuel werft und da ein Netz macht. Und eine der Fragen, man musste immer eine Frage stellen, wenn man den Knäuel warf, und dann musste die Person, die ihn fängt, sozusagen die Antwort geben. Und eine der Fragen war ja, was ist ihr Lieblingsgericht? Und das ist jetzt im Rahmen der Peru-Filmtage natürlich sehr interessant, weil wir haben gestern gerade einen Dokumentarfilm über das Essen gesehen. Habt ihr denn ein Lieblingsgericht, das ihr euch jetzt auch ab und zu hier bereitet, wenn es geht?
Ja, also in dem Film wurde dann ja Ceviche genannt, glaube ich. Und dem würde ich mich jetzt auch anschließen. Also hat mir sehr gut geschmeckt. Allerdings kann ich das hier in Deutschland leider nicht so leicht selber machen. Das ist ja so ein Gericht aus rohem Fisch mit Limonensaft, mit Zwiebeln, Kartoffeln, teilweise Süßkartoffeln, Mais. Und das ist ja für mich im Moment relativ schwer hier irgendwie zuzubereiten, aber das wäre es auf jeden Fall. Ansonsten, was ist noch sehr lecker? Gefüllte Kartoffeln, also Papas Rellenas haben mir sehr gut geschmeckt.
Mit was werden die denn so gefüllt? Das hat man im Film nämlich gestern nicht so genau sehen können.
Ich glaube normalerweise also mit einer Hackfleischfüllung oder mit Pollo, also mit Hühnchen, eins von den beiden und dann Gemüse noch dazu.
Okay, und dein Lieblingsessen, Christian?
Ja, also ich finde, es gibt da so ganz viele. Ich kann da gar nicht irgendwie eins jetzt sagen. Ich finde die Küche da zum Beispiel aus dem Regenwald sehr lecker. Da machen wir sehr viel mit Bananen gekocht, okay. Bananen und auch mit Fleisch. Das ist sehr lecker. Also fand ich immer super lecker. Bananen, Reis, Linsen, das gibt so, das sind so ein, auch so ein arme Leute essen, aber es ist super lecker. Und aber sonst auch Causa finde ich ein super Gericht. Das ist,
erklär doch mal ein bisschen dazu.
Ja, Causa, man nehme etwas Kartoffelbrei und forme eine Schicht Kartoffelbrei und tu dann auf diese Schicht Thunfisch oder Hähnchen, eine Hähnchen-Mayonnaise-Mischung oder Thunfisch-Mayonnaise-Mischung. Also so habe ich es zumindest rausgeschmeckt und dann oben drauf nochmal einen Deckel.
Vor 2 Wochen waren ja Bürgermeisterwahl in Villa El Salvador. Michel Azcueta, der ja oft im Film vorkam, war Kandidat, ist nicht gewählt worden. Wie findet ihr das persönlich? Würdet ihr das bedauern oder wie findet ihr das? Und würdet ihr sagen, das ist ein Zeichen für Normalität, dass die Pionierphase vorbei ist, dass Villa El Salvador ein normaler Stadtteil ist?
Ja, also das habe ich mir auch, also mir ging das auch durch den Kopf, als ich das gehört habe, dass Michel nicht gewonnen hat. Und dazu kam natürlich, dass auch Walter gestorben ist und wir eigentlich einen wichtigen Kontakt jetzt zu Villa El Salvador irgendwo verloren haben. Und ich weiß es nicht, Santiago Mosso heißt jetzt der neue Bürgermeister, hat wohl, ja, also ich habe vom Vincent jetzt, der jetzt Freiwilliger in Peru ist, in Fea Alegria, gehört, dass er selber denkt auch so, dass es wohl nicht so viel Kontakt gerade im Moment gibt. Und so bin ich ein bisschen besorgt, aber ich meine, noch hat da noch gar nichts, ist ja noch nichts geredet. Es müssten mal vielleicht dann Abgesandte und ich denke, das wird auch vom Rathaus hier irgendwie einen Brief oder irgendwas geben an den Bürgermeister. Mal sehen, was sich da machen lässt. Aber es ist natürlich was anderes gewesen, wenn Michel Azcueta gewonnen hätte, mit dem wir auch sehr gut befreundet sind. Und der Antonio war ja auch hier und der gehört ja auch zum Team von Michel.
Wir wollen noch hinzufügen, dass mit Walter ist Walter Schwenninger der erste Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Villa El Salvador Tübingen gemeint. Und diese beiden Städte sind sich nicht nur in Projekten verbunden, sondern sind auch seit 4 Jahren offizielle Partnerstädte. Das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. Wir haben vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum? Nein? Dann würde ich mal eine Frage anschließen. In dem Film wurde ja das Denkmal vom Papstbesuch 1985 besprochen und diese Schule Fea Alegria, wie ihr mir erzählt habt, ist ja konfessionell, sprich katholisch gebunden. Und jetzt wollte ich fragen, sozusagen, wie man dieses katholische Leben vielleicht in Peru im Alltag mitbekommt und dann vielleicht unabhängig davon, aber vielleicht geht das ja auch miteinander zusammen, diese vielen starken Frauen, die es ja da offensichtlich auch gibt, die dieses Milchprojekt in der Schule organisieren, die wirklich Privatinitiativen effektiv gegen häusliche Gewalt, vielleicht wollt ihr dazu noch einmal ein Beispiel, das Beispiel nennen, wie geht das zusammen und wo sieht man das auch noch heute in Villa El Salvador?
Also zunächst mal vielleicht zum Thema der Religiosität. Also ist ganz klar, in Peru spielt die Religion eine sehr wichtige Rolle. Um die 80-90% oder über 90 sind katholisch. Und das heißt, man sieht im Alltagsleben ganz oft an den Feiertagen die Prozessionen, die Messen. Im Oktober, da gab es jetzt auch den Film Octubre, wo das auch
der
sehr gut rauskam.
Der auch weiterhin im Kino läuft, wollen wir sagen, regulär.
Genau. Und mein Eindruck war, dass zum einen irgendwie der Glaube, der katholische Glaube dort relativ wenig hinterfragt wird, weil das einfach dazugehört. Aber zum anderen habe ich auch den Eindruck, dass Fe Alegria insbesondere jetzt nicht so streng katholisch ist, wie man sich das vielleicht hier vorstellt, nicht so vatikanhörig, wie man vielleicht denkt, sondern relativ fortschrittlich und auch kritisch. Und inzwischen ist es auch so, dass dort nicht mehr nur katholische Leute aufgenommen werden, sondern es gilt nur noch die Voraussetzung, dass man eben die Kirche tolerieren muss, um dort aufgenommen zu werden.
Und diese starken Frauen, die es da offensichtlich gibt. Was könnt ihr dazu sagen?
Jetzt mache ich einen kleinen Trick, weil ich erzähle jetzt über die Schulleiterin Diamana Inés. Sie ist aber Spanierin. Aber sie ist auf jeden Fall jetzt noch eine starke Frau in Villa El Salvador, in Fe Alegria. Sie ist ja die Schulleiterin zurzeit seit 10 Jahren, glaube ich jetzt schon. Und sie macht das echt mit einer sehr engagierten Hand, auch sehr strengen Hand, aber das gehört einfach dazu. Und das ist super, wie die den Laden räumt da. Und sie hat unglaublich viele Kontakte, um eben auch Sponsoren heranzuziehen für neue Räume oder für neue Techniken. Und das ist wirklich eine, sag ich mal, eine Powerfrau in dem Sinne. Ansonsten ist mir jetzt die Frau natürlich von Martin Sitos, die Geschichte mit den Männern, die prügeln und die Frauen, die auch prügeln, ist mir die einzige Frau, die so stark da so aktiv war. Das ist vielleicht auch eine Sache, die jetzt schon ein bisschen wieder vergangen ist. Ich weiß es nicht, aber mir sind da nicht so viele begegnet. Dir vielleicht?
Ja, also jetzt ist nicht so, dass man da jetzt ständig Gewalt irgendwie sieht. Das ist ja auch nicht wünschenswert. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Frauen, also ich kann jetzt nur mal von Villa El Salvador reden, aber vielleicht kann man es auch verallgemeinern, dass die Frauen dort auf jeden Fall schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt haben in den Familien. Natürlich kann man gar nicht jetzt bestreiten, ist ja auch irgendwie klar, dass die Frauen wirklich gekämpft haben mit ihrer Arbeit, genauso also ja wie das auch im Film vorkommt bei den Demonstrationen und auch für ihre Rechte gekämpft haben. Das fällt ja ungefähr auch in die Zeit, in der es auf der ganzen Welt die Frauenbewegung gab. Also ich vermute mal, dass sie damals vielleicht nicht so, ich weiß nicht, wie viel die davon wussten, aber auf jeden Fall haben die schon allein auch aus ihrer eigenen Situation heraus erkannt, dass sie ihre Rechte einfordern müssen. Und das haben sie getan und ist auch gut so.
Von der Situation her hat es mich daran erinnert, weil gerade die eine Befragte sagte ja, dass die Männer von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends weg wären und sie hätten eigentlich alles gemacht dort, was Kindererziehung und sich um die Familie kümmern. Und sie haben ja auch selber aufgebaut. Da gab es ja auch ein paar Frauen, die haben gesagt, sie hatten dann kein Dach mehr über dem Kopf, weil das Haus in Lima zerstört worden war und der Familie das nicht wieder aufgebaut hat. Und dann gab es die Chance, hier über Los ein Haus zu gewinnen. Also es ist wirklich eine Gemeinschaft, die sich auf viel Initiative gegründet hat. Und das wäre dann vielleicht die letzte Frage, bevor wir in eure Zukunft gehen. Wie seht ihr diesen Gründergeist noch? Wo sieht man den noch in Villa El Salvador?
Also mit dem Gründergeist würde ich vor allem verbinden die Haltung, dass irgendwie alles im Prozess ist, dass viele sind über Jahre hinweg damit beschäftigt, ihr drittes Stall von ihrem Haus auszubauen und das wird immer gesagt, ja, das geht voran und so, ist ja auch richtig. Also das heißt, dieser Gründergeist ist einfach da, das heißt, ja, Optimismus, dass man in jeder Situation, auch das dauert vielleicht, aber irgendwann kommt man an, der ist auf jeden Fall da und das ist ja letztendlich auch was Positives. Ja.
Und dieser Gründergeist ist enorm sozialen Zusammenhalts. Also da hat man ja, da war ja dann die Rede davon, von Teilen von Villa El Salvador, die jetzt quasi ungenehmigt und auf sehr unsicherem Terrain, nämlich sehr sandigem Terrain entstanden sind. Und wenn dort mal Wasser verlegt würde und es dann zu einem Rohrbruch käme, dann könnte diese ganze Klippe 800 Meter, glaube ich, irgendwie ins Meer runterkrachen oder 150, genau, also nicht ganz so dramatisch, aber ich glaube, das reicht auch schon. Könnt ihr da was zu sagen? Also wie sich der soziale Zusammenhalt heute gestaltet? Weil einige waren ja etwas skeptisch von den Befragten im Film und andere waren sehr dafür, dass man den Leuten hilft, dass man sie nicht ausgrenzt.
Ja, also früher gab es ja eben diese Organisation, diese Quaves, das war die Organisation schlecht, also die Stadt war durch den Versammlungsrat geregelt und dann gab es den Bürgermeister und die Terroristen haben wir im Film dargestellt und heute ist es so ein bisschen, der Bürgermeister hat die ganze Macht, es gibt nicht mal irgendwie einen Gemeinderat, das ist aber sowieso in ganz Peru so, dass es keinen Gemeinderat gibt und das finde ich natürlich, ist schwierig, also der Bürgermeister macht seine Pläne, seine vor allem Straßenbauprojekte, so kam es mir ein bisschen vor und dieses Planungsproblem da gerade in diesem Berg, in diesem Lomo de Corvina, das ist ein ganz großes Problem und da sehe ich auch jetzt nicht irgendwie da Lösungen. Es gibt natürlich, man versucht dann mit den Wassertankwagen und mit Stromzufuhr den Leuten natürlich auch das Nötige langsam zu geben, aber es ist für mich da noch keine Lösung, war nicht so offensichtlich. Und der soziale Zusammenhalt, muss ich echt ehrlich sagen, ist vielleicht nicht mehr so schön, wie er damals so in den 70er Jahren, als es gegründet wurde, bestand. Da war er bestimmt viel fester und heute ist es natürlich viel größer. Wir sind 400.000 Einwohner und es gibt Leute, die reicher sind, nicht so reich und arm. Und wir haben natürlich Leute, die dann unterschiedliche Interessen haben. Wir sind nicht alle auf demselben Stand, haben nicht denselben Umstände, sondern ja, manche wollen dann eben andere Interessen. Und so ist es viel, viel schwieriger, da irgendwie jetzt, glaube ich, sozialen Zusammenhalt, Solidarität zu praktizieren.
Möchtest du noch was zu sagen?
Ja, also das Thema Wachstum, wie weit kann Villa Salvador noch wachsen, dazu muss man sagen, dass im Grunde Villa Salvador in die Breite überhaupt nicht mehr wachsen kann. Wenn es an den Rändern wächst, dann gehören die schon zu einem anderen Viertel dazu. Es kann also nur noch in die Höhe, wenn überhaupt, wachsen. Aber auch das ist teilweise problematisch wegen der Erdbebenlage. Und der eine Hügel, der im Film vorkommt, der Lomo de Corvina, der ist halt ja auch wirklich ein Problem, denke ich mal. Aber es ist nicht der einzige Hügel, der so problematisch ist, einfach wegen der Hanglage, wenn es mal feucht wird und auch, also wir haben so die Erfahrung gemacht, dass Lima, obwohl es eine Wüste ist, ja nicht immer so trocken ist, sondern es gibt auch wirklich feuchte Tage, ich bin da jetzt zwar kein Experte, aber da kann der Boden, glaube ich, schon auch wirklich in Gefahr kommen. Mhm.
Und gibt es da Hilfe aus Peru, also aus Lima, von der Regierung für diese Siedlung?
Ja, also kann man das, glaube ich, nicht so sagen. Also konkrete Hilfe gibt es eigentlich wirklich nicht. Es ist vielleicht irgendwann mal gesagt worden. Es gibt auch Gutachten, die wirklich sagen, dass gerade dieser Dünenhang sehr gefährdet ist, auch wenn es mal irgendwie zu einem Tsunami kommen sollte oder zu einer höheren Flut oder was auch immer. Also dass es einfach gefährlich da ist. Das heißt, man weiß es eigentlich, aber ja, real gibt es dafür jetzt einfach im Moment keine.
Bei allen Bedenken wollen wir jedoch betonen, dass es sich trotzdem um ein beispielloses städtebauliches Projekt handelt, das 1970 begonnen hat und in Selbstverwaltung wirklich eine Gemeinschaft weitgehend erfolgreich sozusagen verwaltet, ein eigenes Wassernetz, Stromnetz, Infrastruktur, Städteplanung gemacht hat. Bevor ich jetzt sozusagen die Frage an die beiden Regisseure stelle, wohin sie mit ihrem Film jetzt auf Reise gehen, will ich noch ein letztes Mal dem Publikum die Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Also ich frage jetzt erstmal, wo ihr auf Tournee mit dem Film hingeht, wenn das so geplant ist und dann, wo ihr persönlich jetzt und beruflich hingeht. Und wie gesagt, das Publikum kann doch noch zum Abschluss der Sendung Fragen stellen, wenn es möchte.
Ja, nachdem das der großen Resonanz hier hatte, ich wirklich große Lust, den Film weiterhin noch an weiteren Tagen oder vielleicht auch irgendwie hier im Kino nochmal zeigen zu lassen. Es gibt noch einige Probleme mit den Rechten, muss man dazu sagen, aber das lassen wir mal eben erwähnt. Das müsste man auch noch klären, ob man dann eine Vervielfältigung auf DVD, ob man das dann auch so einfach machen kann. Aber ich hätte echt Lust und man könnte natürlich auch sich vorstellen, mal noch auf Festivals zu gehen. Oder in Villa Salvador müsste man es eigentlich auch nochmal ein paar Mal anleiern, dass es nochmal läuft. Es gibt kein Kino in Villa Salvador, aber es gibt Versammlungshallen und auch den Kanal Via TV. Da kann man sich auch vorstellen, den Film mal zu senden. Ja. So habe ich jetzt auch durch diesen tollen Rahmen, der hier geschaffen wurde, Lust bekommen, den Film weiterhin zu zeigen und durch die Resonanz. Ja.
Und du, Daniel?
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich hatte auch Lust, den auf jeden Fall von Zeit zu Zeit nochmal zu zeigen, zumindest in nächster Zeit. Ich habe gehört, dass also einige Leute, die gern gekommen wären, heute nicht da sein konnten. Schon allein deswegen würde ich mal versuchen, da noch einen zweiten Termin irgendwie anzusetzen. Vielleicht auch kann man das dann mit dem Uhland-Gymnasium zusammen machen oder mit dem Weltladen oder mit irgendeiner Gruppe hier in Tübingen. wie auch immer. Also ich glaube, da gibt es noch Möglichkeiten. Und in El Salvador genauso hoffe ich, dass wir haben da jetzt immer noch Ansprechpartner, die beiden deutschen Freiwilligen, Vincent und Rebecca, und auch natürlich die ganzen Kollegen, die wir in der Schule ja sehr gut kennen, die da auch mal organisieren können, dass es nochmal gezeigt wird.
Ja, also ich sehe weiterhin viele interessierte Gesichter, aber ich sehe keine erhobenen Hände für Fragen. Deswegen sagt jetzt, wo seid ihr jetzt im Moment und wohin geht es für euch?
Bei mir war es so in letzter Zeit, dass immer noch das Thema irgendwie Ankommen eine Rolle gespielt hat, also in Deutschland wieder ankommen, sich irgendwie wieder einfinden. Ich bin im Moment dabei, also mit meinem Studium anzufangen, internationale VWL studiere ich jetzt hier in Tübingen. Das ist das Besondere für mich, dass ich Englisch und Spanisch mitstudieren kann. Und allerdings weiß ich trotzdem noch nicht genau, ob das jetzt wirklich mein Ding ist. Das werde ich jetzt aber hoffentlich sehen. Und da bin ich jetzt einfach mal neugierig und schaue, was auf mich zukommt.
Okay, und du, Christian?
Ich muss heute Abend noch nach Heppenheim an die Bergstraße. Da bin ich gerade bei Dreharbeiten zu einem Kinofilm dabei tätig, aber nicht in der hohen Position, sondern ganz unten als Produktionsfahrer. Aber es ist eine große, interessante Erfahrung und genau.
Und ja. Wo können wir nachlesen, wann er in die Kinos kommt?
Der kommt im nächsten Jahr in die Kinos, der Film, die Produktion. Der Arbeitstitel heißt Festung mit Caroline Herford und Peter Lohmeier. Und wir drehen noch 3,5 Wochen dort und da bin ich jetzt noch beschäftigt und danach muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Die Richtung Dokumentarfilm finde ich absolut spannend, Film insgesamt auch. Und Peru ist immer noch, ist bei mir auch noch eine Option, da wieder zurückzugehen und zwar auch bald.
Okay. Das wollen wir hoffen und wir wollen hoffen, dass da wieder so gute Filme rauskommen oder zumindest Dokumentation oder ein Medium, in dem es mit so vielen wie hier heute Abend im Arsenal geteilt werden kann. Wir danken den beiden Regisseuren, also Daniel und Christian, nochmal ganz herzlich für ihren wunderbaren Film. Kann man euch noch irgendwie kontaktieren, wenn Freunde jetzt hier, wenn es rum erzählt wird, wenn eure Pharma verbreitet wird? Gibt es eine E-Mail oder eine Adresse,
ja, wo man euch erreicht? Im Programmheft steht, glaube ich, was drin. Da stehen, glaube ich, unsere E-Mail-Adressen drin. Also da können Sie gerne nachschauen.
Gut, also im
Programm, ja? Ja, es gibt immer noch unsere, wir hatten eine Homepage während dem Jahr, die gibt es immer noch, www.peru1jahr.de.vu. Da gibt es da jetzt gerade keine Neuerungen drauf, aber man kann alles aus dem Jahr nachlesen. Man kann viele Bilder auch zu dem Film sich nochmal anschauen, sozusagen Making-of-mäßig, auch Produktionstagebuch geführt so ein bisschen. Kann man sich alles da nochmal anschauen und auch, wir sind natürlich auch viel gereist und gibt es auch viele Bilder aus Peru, macht, glaube ich, auch Spaß, da nochmal hinzureisen.
Ja, dann können wir uns nur noch bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute da waren, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auch noch bedanken bei unseren Sponsoren natürlich, von der Stadt sind heute Vertreter da, die Stadt hat uns natürlich unterstützt, das Kulturamt, genauso danke hier natürlich dem Kino Arsenal. Wir hatten auch noch Sponsoren in Firmen, zum Beispiel die Firma Udo und die Reinhold-Beitlich-Stiftung hier in Tübingen und natürlich allen, die uns auf unserem Weg begleitet haben. Nanni und Walter Schwenninger sind ganz klar zu nennen. Und natürlich können wir auch nur die Grüße aus Peru ausrichten und unseren Freunden in Peru sind wir natürlich auch sehr dankbar.
Das war die Abschluss-Sonderveranstaltung der Peru-Filmtage hier in Tübingen, ausgerichtet vom Partnerschaftsverein Via El Salvador Tübingen. Und in dieser Sendung wurde dank einer Kooperation mit dem Radio Wüste Welle